Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir in der VBA-Vorlesestunde über den Paragraphen 7c Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm, auf Deutsch Funktional-LV. So, gehen wir direkt rein. Wir zitieren und sezieren dann wieder. Absatz 1. Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Paragraph 7b Absatz 1, zusammen mit der Bauausführung, auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktional funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch Leistungsprogramm dargestellt werden. Also, global Pauschalvertrag, wo man halt eben selber auch ja, viel planen muss. So, dann gibt's, ja, das ist so das, was man hier sezieren kann. Ich gucke mal gerade, ja, technisch, wirtschaftlich, gestalterisch und funktionsgerechte Lösung. Das heißt, wenn der Planer nur bis, wenn es überhaupt gut läuft, bis zur Leistungsphase 3 oder in dem Fall Leistungsphase 2 beauftragt ist und man anschließend sagt, der Rest soll ein GU machen. So, Absatz 2 Nummer 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe. Das bleibt so wie vorher auch. Aus der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und die Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offen gelassen sind. Hui, Nummer 2, Paragraph 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß. So, also, das müssen wir mal so ein bisschen sezieren jetzt. Der Absatz 2 Nummer 1, also es geht um die Beschreibung einer Bauaufgabe, ne? Allgemein gehalten. Ich möchte gerne hier eine Bestandsimmobilie sanieren. Diese Immobilie ist im Baujahr 1960 erstellt worden, hat, was weiß ich, Platz für 200 Arbeitsplätze, ist mit Kalksandstein hochgezogen, weiß der Kuck was, ne? Also allgemeine Beschreibung. So. Aus der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung. So, das heißt, hier ist ein ganz klarer terminologischer Verweis drin. Hier ist die Aufgabe eines GUs, eine Entwurfsplanung zu erarbeiten, die später auch genehmigungsfähig ist. Ui. So, das geht natürlich nur, wenn der Auftraggeber jetzt mit dieser Beschreibung und diesem Leistungsprogramm die maßgebenden Bedingungen und Umstände dokumentiert. Ja, und zwar so, dass die technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen klar sind. Müsst ihr euch einfach vorstellen, habe das früher auch mal machen dürfen oder müssen. Ich möchte gerne ein Stück Verwaltungsgebäude, ja, bestehend für 200 Arbeitsplätze, klimatisiert in einem Hochsommer mit 38 Grad Außentemperatur auf Rauminnentemperaturen von 25 Grad. Ne? Reicht. Das ist eine Anforderung, die technisch, wirtschaftlich und funktionsbedingt Anforderungen gibt. Gestalterisch soll es sein mit einem Umluftkühlgerät. Das heißt, man hat schon so ein bisschen Idee, okay, es gibt wahrscheinlich eine Zwischendecke, es gibt dann so Kastengeräte oder wandhängende Geräte, mal gucken. Ne? So, das ist das Leistungsprogramm, was letztendlich dann ein GU auf dutzenden Seiten Papier lesen muss, analysieren muss und dann anfangen muss zu planen, bevor er überhaupt mal irgendwas abgeben kann. Ja? Spannend ist auch, dass es hier sowas gibt wie ein Musterleistungsverzeichnis, halt ohne Massen. Ja? Also hier kann ein Auftraggeber sehr konkret wiederum, obwohl es eigentlich allgemein gehalten ist, Vorgaben machen, allerdings dann ohne Detailtiefe, ohne irgendwas zu planen und ohne irgendwie Massenangaben zu haben. Das heißt, ein Auftraggeber könnte jetzt auf die Idee kommen, sein LV von 1960 zu nehmen, ne, zu kopieren oder runterschreiben zu lassen, die Funktionsbedingungen ein bisschen abzudaten, Massen alle rauszulöschen und dann zu sagen, hier, lieber GU, machen wir bitte Entwurf und kommen wir bitte hier in einen Wettbewerb und planen wir schon mal was, insbesondere hier will ich sehen, wie es aussieht, ne, wie es Innenraum aussieht, Konzepte, Raumkonzepte und so weiter, das kommt alles dazu. Dieser Ja, Paragraph 7c ist halt wirklich rein so für die GUs oder für den technischen GU gedacht. Ne? Das hat jetzt hier für uns normale Handwerker mit einem klassischen Einheitspreisvertrag, wo es nachher eine Planung vom Auftraggeber gibt und so weiter, nichts zu tun. Ja, spannend ist halt, dass Absatz 2 bis 4 aus dem Paragraph 7b auch sinngemäß gilt. Heißt, hier muss man auch ein bisschen so beachten, was ist gleichartig, was ungleichartig, was muss man hier beschreiben. Ja, ist aber, wie gesagt, für auch 99% aller Tätigkeiten, die er draußen tut, unrelevant. Ja. Dann gibt es den Absatz 3. Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den Entwurf nebst einhergehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung, gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung, umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er erstens die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt und dass er, Nummer 2, etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können, zum Beispiel Aushub, Abbruch oder Wasserhaltungsarbeiten, erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen begründet. So, ihr merkt schon wieder, ne? Ihr konntet mir nicht ansatzweise folgen, also wir sezieren nochmal. Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen. Also hier ist plötzlich ein sehr harter, bestimmter Ton, der sehr einseitig klingt, ne? Dass er außer der Ausführung natürlich auch planen muss und das darstellen muss und vor allen Dingen eine Beschreibung der Leistung aufstellen muss. So, das heißt, Entwurfsplanung ist das eine, aber er muss auch schon ein Leistungsverzeichnis haben, damit ein Auftrag überhaupt in Lage ist, auch so ein bisschen Vergleichbarkeiten hinzubekommen. Ne? So, gegebenenfalls Mengen- und Preisangaben der Leistung. Oder aber für Teil der Leistung. So, also hier ist sehr viel Unbestimmtheit drin. Auftraggeber haben schon sehr langwierige Vergabeverhandlungen und so weiter durchzuführen, weil das hier ist alles, muss man schon wirklich gucken, wie man als Auftraggeber hier Gleichbehandlung hinkriegen will. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark nachrückbar für einen GU. Aber da die großen GUs sich ja hier ihre Geschäftsanteile sinnvoll aufteilen in Deutschland, ich sage jetzt mal nicht, was ich im Kopf habe, aber das entsprechende Amt hat sich da schon angeguckt, ist das alles kein Problem. Ne? So, jetzt steht hier weiter, bei den Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er die Vollständigkeit seiner Angaben, Achtung, jetzt kommt's, ne? Also wie einseitig das ist. Erstmal sagt der Auftraggeber, ich beschreibe alles allgemein und du lieber Auftragnehmer oder Bieter, du musst alles planen und auch ausführen und bla bla bla. Und jetzt will der Auftraggeber auch noch, dass der Bieter seine Vollständigkeit seiner Angaben erklärt. Ja? Und zwar ohne Einschränkung, dass er irgendeine Mengentoleranz vertritt. Also es ist schon sehr hart einseitig. Ne? Und jetzt kommt's. Weitere Annahmen nicht da sind, ne? Zu irgendwelchen Mengen oder Angebotsteilen, die noch nicht bestimmbar sind. Ne? Oder aber wenn er eine Annahme hat, dass er sie gegebenenfalls auch noch von Plänen und Mengenmitteln begründen muss. Ne? Warum es vielleicht da Toleranzen gibt. Also ein sehr, sehr wachsweiches Vergabewerkzeug. Ja, ich sehe es von Auftraggeberseite schon ab und zu mal als sinnvolle Vergabemöglichkeit an, aber wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Warum sollte ein Auftraggeber jetzt in der Lage sein, plötzlich einen Riesenwettbewerb, nämlich das fragmentierte Handwerk, werkespezifisch fragmentiert, meine ich natürlich, komplett auszuschließen, also zu, ja, wie soll man das jetzt sagen, ne? Also am Ende ist es, schon so, dass es diskriminierend ist. Ne? Also der Auftraggeber kann jetzt einfach sagen, yo, alles klar, ich will das nicht mit den Handwerkern machen, es gibt jetzt nur noch hier eine Gesellschaftsform oder eine Unternehmensform, nämlich die GUs, die mir da helfen können. Ne? Ich finde das schon sehr, sehr diskriminierend, dass man hier da sich so einen Wettbewerb so ein bisschen auch ausgrenzen kann. Aber gut, ne? Vertragsfreiheit gilt ja über allem. Ne? Von Diskriminierung und Gleichbehandlung will dann keiner mehr was hören. Das sind ja die unterschiedlichen juristischen Konstrukte, die dann so ein bisschen gegensätzlich gegeneinander oder parallel in der Welt rumstehen. Ja, kann man jetzt als Handwerker davon halten, was man will. Am Ende müssen wir das Spiel spielen, was der öffentliche Schutz hier zur Verfügung stellt. Das macht es auch am Ende dann so kurzweilig und so spaßig, wenn man das alles beherrscht. Jedenfalls, mehr will ich zu dem Thema eigentlich gar nicht mehr sagen. Das hier ist der Absatz und der Paragraph für die GUs, für die ganzen global funktional Pauschalverträge, wo ihr dann, jetzt müsst ihr euch überlegen, ihr als Handwerker dann später, wenn der GU das Ding dann gewinnt, ne, der macht sich ja hier schon Aufgaben, so, und dann macht der GU ja Folgendes. Der plant dann in seiner eigenen Ausführungsplanung später und vergibt dann trotzdem losweise die ganzen Teilleistungen. Ja, spannend ist aber, dass der Auftraggeber, also der GU, dann plötzlich die ganzen Vertragsbedingungen, die er mit dem Auftraggeber geschlossen hat, plötzlich so einseitig ändert, dass du als Handwerker am Ende immer benachteiligt bist. Ne? Und so funktioniert das ganze Spiel natürlich nicht. Da musst du als Handwerker, wenn du dann in einem NU-Geschäftsmodell unterwegs bist mit deinem GU, schon auch verstehen, wie diese ganzen Strategien, Werkzeuge und so weiter miteinander zusammenhängen. Denn er muss natürlich sein geschlossenes Vertragsverhältnis mit seinem Auftraggeber auch eins zu eins an dich weiterreichen. So ist das ja nach VB festgehalten. Ne? Wenn er das nicht tut, durch seine eigenen AGBs und so weiter, knebelt er dich klein, holt sich so seine verdeckten Margen, die durchaus sehr, sehr üppig sind, und fährt dann wie so eine Dampfwalze durch das Dorf der kleinen Handwerker, egal was passiert. Ja? Also das ist dann schon so der Punkt. Der GU an sich macht dann später daraus eine Einzellosvergabe. Ja, so läuft das in der öffentlichen Welt, in der öffentlichen Bauwelt. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal einen inhaltlichen Break, weil das waren jetzt so die unterschiedlichen Paragraphen. Das sind ja drei Paragraphen im Bereich Paragraph 7, nämlich das Teil ABC. Und gehen dann in der nächsten Folge in den Bereich Paragraph 8, wo wir dann nochmal so ein bisschen inhaltlich Fahrt aufnehmen. Das wird dann schon nochmal interessant, denn da geht es langsam jetzt hin in, was passiert mit einer Submission, was passiert nach einer Submission, was passiert, wenn ich nicht Mindestbieter bin, was passiert, wenn er mich rausprüfen will und so weiter. Das sind so sehr, sehr spannende Dinge, die dann auf uns warten. Von daher, das soll es zunächst mal hier von mir aus wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.